Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Was sind unsere Nährstoffe heute eigentlich noch wert, könnte man so als große Frage über die heutige Episode schreiben, denn es geht ja heute weiter mit Folge 2 in unserer Reihe rund um den großen Mikronährstoff-Check, Alex. Und viele Menschen behaupten ja tatsächlich, dass in unseren Lebensmitteln längst nicht mehr so viel Gutes drin ist, was die Nährstoffe angeht wie früher. Wie sieht es aus? Sind Obst und Gemüse denn heute tatsächlich nährstoffärmer, als das vielleicht noch so vor 30 oder 40 Jahren war, wo ich noch als kleiner Stöpsel durch die Gegend gelaufen bin?
Es gibt tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass bei einigen Obst- und Gemüsesorten, das sind echt nicht wenig, die Werte von bestimmten Vitaminen, Mineralstoffen heute wesentlich niedriger sind als noch vor den mehreren Jahrzehnten. Und was dabei einer der entscheidendsten Aspekte ist, ist dieser Dilution-Effekt. Der klingt jetzt vielleicht erstmal freaky. Dilution heißt aber einfach nur übersetzt auf Deutsch Verdünnungseffekt. Und die Idee dahinter ist relativ einfach. Was hat man natürlich probiert in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Immer auf höhere Erträge zu gehen, auf ein schnelles Wachstum zu gehen. Möglichst sollen die auch noch gut aussehen. Und wenn du jetzt überlegst, Thorsten, dass du so eine Pflanze super schnell hochzüchtest. Ich will ja nichts gegen dein Heimatland sagen, ne? Aber die holländischen Tomaten, ne?
Ich hab's gewusst. Ja, ja.
Ja, ich fange schon gemein an nach einer Minute. Die sind ja, weißt ja selber, es gibt ja einige, schmecken dann so sehr wässrig, oder?
Ja, die mag ich auch nicht.
So, aber das ist halt das große Problem. Wenn ich eine Pflanze dazu bringe, aufgrund von einer Manipulation, dass sie sehr schnell wächst und deutlich viel mehr Biomasse zulegt, kann es halt passieren, dass die Aufnahme von bestimmten Nährstoffen nicht im selben Tempo mitgeht. Und das heißt, du hast halt dieselbe Menge, also 100 Gramm Tomate beispielhaft, aber halt wesentlich weniger Nährstoffe drin enthalten. Und das ist dann natürlich schade.
Ich schwöre ja ohnehin hier auf die landwirtschaftlichen Betriebe in meinem direkten Umfeld am Niederrhein, wo die Tomaten dann auch direkt, ich weiß, wo sie herkommen, ne? Die schmecken auch besser. Aber da finde ich auch ganz interessant, weil du das mit diesen Verwässern sagst. Wenn man beispielsweise irgendwo in Spanien ist oder so oder generell so im europäischen Ausland in den südlicheren Ländern, da hast du ja den mega Unterschied, wo du sagst, Mensch, die Tomate schmeckt ja tatsächlich nach Tomate, was wir in Deutschland gar nicht mehr so kennen.
Ja, und das ist halt eine riesengroße Frage, woher kommt das Ding? Hat das jemand schön auf seinem Feld gezüchtet, in einer natürlichen Umgebung? Hat das jetzt nicht mit einer krass genmanipulierten Variante gemacht, die halt super schnell wächst, sondern hast du wirklich einen extremen Unterschied? Das kennst du selber, wenn du so eine Tomate aufschneidest, riecht die schon nach Tomate oder kommt dir einfach nur das Wasser da entgegen und das Ding zerplatzt im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hast du natürlich einen krassen Unterschied.
Ja, wie eindeutig ist eigentlich die wissenschaftliche Studienlage zu den Veränderungen, die du ja gerade angesprochen hast, dass vor einigen Jahrzehnten doch einiges anders war?
Also eine der bekanntesten Arbeiten ist von der University of Texas. Die ist auch schon extrem bekannt, weil es die letzten 70 Jahre quasi so beleuchtet. Also die Studie hat schon 1950 angefangen und die letzten Werte hast du halt auch schon in den 2000ern gehabt oder noch später. Also du hast da wirklich eine große Bandbreite über 50, 60, 70 Jahre mittlerweile. Und die haben halt über 40 verschiedene Gemüse- und Obstsorten genauestens analysiert. Und man hat halt gesehen, dass es bei einigen Bereichen vielleicht nicht so ein krasser Rückgang war. Also Vitamin C oder Calcium sind so 15-16%. Aber andere Sachen, wie zum Beispiel gewisse B-Vitamine, waren auch manchmal bis zu 40% weniger. Und das ist natürlich schon ein krasser Unterschied, wenn dir im Vergleich von früher zu heute mal eben 40% an einem gewissen Mineralstoff fehlen vielleicht oder einem Vitamin.
Die große Frage ist ja, warum verändern sich Nährstoffe? Also es gibt da verschiedene Ursachen. Du hast gerade schon gesagt, das sind dann vielleicht die moderneren Züchtungen, wo die Pflanzen, die Bäume höher werden, um mehr Ertrag zu haben. Sind es vielleicht die Böden, die entsprechend behandelt werden oder ja, Erntelagerung? Transporter spielen ja ganz, ganz viele potenzielle Ursachen eine Rolle.
Ganz oft heißt das ja auch, aber die Böden sind ausgelaugt oder die nur moderne Landwirtschaft zerstört alle Nährstoffe. So einfach ist es jetzt nicht unbedingt, aber du hast schon ein paar ganz spannende Aspekte reingebracht. Also einmal diesen Dilution-Effekt, den Verdünnungseffekt habe ich ja gerade eben erklärt. Wenn du etwas relativ schnell hochzüchtest, dass es eventuell weniger Nährstoffe aufnimmt pro Kilogramm von einem Lebensmittel. Dann die Pflanzensorte ist ein ganz spannender Aspekt. Denn viele denken, ich sag mal ganz platt, die Tomate ist eine Tomate, das war's, egal welche Sorte ich jetzt davon esse. Nein, das macht einen riesigen Unterschied. Und wenn du jetzt nämlich so eine alte, langsame, wachsende Sorte hast, die du gerade eben so poetisch aus dem Mittelmeerraum reingebracht hast, enthält die ganz oft viel mehr von diesen sekundären Pflanzenstoffen als eine klassische moderne Sorte, die ganz anders gezüchtet wurde. Und der zweite Aspekt, Thorsten, den kennst du wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben so wahrgenommen hast, dass mittlerweile ganz viele Obst- und Gemüsesorten wesentlich süßer schmecken als früher.
Bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Also teilweise bei den Tomaten merkt man es auch, ja. Aber so tatsächlich fällt mir jetzt kein Lebensmittel ein, wo ich jetzt wirklich so den eklatanten Unterschied schmecke. In welche Richtung geht das denn? Welche sind denn da betroffen?
Das ist nämlich ganz spannend, weil immer mehr Bitterstoffe herausgefiltert werden. Und das merkst du halt gar nicht so unbedingt. Aber über die Jahre, über die Jahrzehnte, weil man einfach rausgefunden hat, okay, wenn die Sachen zu bitter sind oder zu viele Bitterstoffe enthalten, es können natürlich klassische bittere Stoffe sein, wie Rucola, wie Radieschen oder ähnliches, wo du einmal so eine Schärfe drin hast oder wo du halt auch diese Bitterstoffe drin hast, weil man einfach sagt, ja nee, ich will das Zeug ja auch noch verkaufen. Und dann weiß man halt einfach, was wollen die Konsumenten haben. Und wir haben uns quasi selber der Industrie als Geisel letztendlich da verhaftet und gesagt, okay, wir wollen ja das und das essen, dann stellen die das für uns her. Dann heißt das aber automatisch, jetzt habe ich halt ein Problem, weil dann nicht mehr wirklich viel von diesen Bitterstoffen enthalten ist. Dadurch wird das Lebensmittel wesentlich süßer. Und dadurch hast du ein zusätzliches Problem. Du hast automatisch mehr Fressfeinde für so ein Lebensmittel und dadurch muss ich mehr Chemie auf den Acker bringen. Also du merkst schon, Thorsten, da gibt es viele Punkte, die miteinander einhergehen. Und es gibt auch andere Länder, die machen das zum Beispiel viel cleverer als wir. Weil wir sind zum Beispiel in Deutschland ein Land, was super wenig Selen hat. Also Selen ist ein ganz spannendes Spurenelement. Und andere Länder, wie zum Beispiel Finnland, hat sich gesagt, ey, wir haben auch zu wenig Selen. Aber die haben einfach eine Verordnung und sie sagen, das muss in unseren Dünger mit rein, der aufs Feld kommt, um das einfach auszugleichen. Das heißt, da gibt es schon viele Einflussfaktoren, die man dann nehmen kann. Und ich glaube, eine Sache, Thorsten, kennst du auch. Wenn du so, hast du schon mal so Obst gekauft, was so aus Übersee kommt, was super lange den Weg zu uns gebraucht hat?
Ad hoc fällt mir jetzt natürlich so die Kiwi ein. Ja. Und ja, da ist es ja mal, also die schmeckt, finde ich, immer noch ganz gut eigentlich, aber manchmal ist sie sehr hart, dann lasse ich die ein paar Tage liegen. Aber ich habe die schon Ewigkeiten nicht mehr gekauft. Bei den anderen Sachen, die so aus Übersee kommen, die sind mir ehrlich gesagt zu geschmacksneutral. Ja. Nun ist so eine Kiwi ja von Natur aus sehr süß.
Perfektes Beispiel. Und warum ist die geschmacksneutral? Das ist ja die Frage, weil du warst ja dann vielleicht auch mal in einem Land, wo das am Baum wächst und wo du dann irgendwo auf dem Markt dir etwas kaufst und sagst, das schmeckt ja komplett anders als zu Hause.
Also ich finde immer so, man merkt bei den Melonen auch einen Riesenunterschied. Wenn ich jetzt irgendwie auf einer spanischen Finca da morgens zum Frühstück eine schöne Melone auf den Tisch gelegt bekomme, die wird aufgeschnitten, schmeckt die schon mal ganz anders als die, die ihr beim Supermarkt in der Ecke im Regal legt.
Und das ist halt ein ganz entscheidender Aspekt, nämlich der Erntezeitpunkt. Denn ein enorm wichtiger Faktor ist der Reifegrad. Und viele Vitamine entstehen gerade während der letzten Reifentage, wenn das Ding quasi noch am Baum hängt, am Strauch hängt, was auch immer. Und Obst kann natürlich so ein bisschen nachreifen, das kennst du ja auch. Dann wird das meinetwegen in einen Tanker gepackt, dann wird das hier rüber geschifft zu uns. Dann wird das noch mit so ein bisschen Gasen bedampft und so, das machen wir ja ganz viel schon. Aber dann ist die Nährstoffversorgung ja ab dem Moment abgeschnitten, wo ich das pflücke. Und wenn ich natürlich so eine Banane im grünen Zustand pflücke und dann wird die irgendwann gelb, ist das schön. Aber dann kannst du dir natürlich vorstellen, ab dem Moment, wo ich sie abpflücke, passiert halt in der Banane nicht mehr viel. Und dann kommt halt leider auch wenig an Nährstoffen bei uns an.
Ich erinnere mich immer noch so an meine Kinderzeit, wo ich bei meinem Opa im Garten war. Der hat einen Riesenkirschbaum gehabt, der hat einen großen Birnenbaum, Apfelbaum. Da haben wir als Kinder dann die Früchte gepflückt oder sind mal auf die Leiter, haben die dicken Kirschen daraus gepflückt im Eimer. Das hat, also dieser Geschmack, ne, das brennt sich ja in so ein Kinderhirn auch ein, das weiß ich bis heute. Und irgendwie, finde ich, vergleicht man immer so sein Leben lang, wenn man einmal so die Erfahrung, den Geschmack gemacht hat. Das vergisst man ja gerade beim Essen und Trinken eigentlich nicht. Genauso wie man vielleicht irgendwas gar nicht mehr essen kann, weil man sich mal gegen gegessen hat oder gegen getrunken, ne? Gibt's ja auch. Aber wie ist denn das? Dieser Apfel vom eigenen Baum, bleiben wir beim Thema Apfel jetzt mal, ist der denn tatsächlich auch gesünder als der, den ich im Supermarkt kaufe?
Oft ja, aber eigentlich nicht aus dem Grund, den die meisten vermuten. Weil viele glauben halt, ach ja, mein Obst aus dem eigenen Garten, das ist automatisch nährstoffreicher, weil mein Boden ist ja in Anführungsstrichen natürlicher oder das ist keine industrielle Landwirtschaft. Aber das ist eigentlich nicht der wissenschaftliche Aspekt, der mir dabei wichtig ist, sondern der größte Vorteil ist dieses klassische von der Hand in den Mund Prinzip, also einfach nur die Zeit. Und den Apfel, den ich morgens pflücke und dann meinetwegen mit zur Arbeit nehme und dann mittags esse, hat ja praktisch keinen großartigen Lager- oder Transportweg. Und wenn du jetzt das überlegst, auch ein Apfel, wo man jetzt sagt, okay, der verliert vielleicht gar nicht so viel, wenn du den auf die Fensterbank legst und du lässt den da liegen, nach 2, 3, 4 Tagen hat er auch 30-40% seiner Vitamine verloren. Und wenn das jetzt natürlich ein Transportprozess ist von der Landwirtschaft bis zu dir und nicht vom Baum in den Mund, hast du einfach die Zeit als den größten positiven Faktor. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass jedes Supermarktgemüse schlecht ist, ne? Das heißt das ja nicht in dem Moment. Aber es gibt halt Gemüsesorten, die sind relativ robust, also sowas wie Karotten, Kürbis, Kartoffeln. Da passiert nicht so viel, wenn ich die längere lage. Aber klar, kannst du dir auch vorstellen, Thorsten, sowas wie Spinat, Salat, Rucola. Wenn ich das super lange lagere, ist das natürlich nicht so vorteilhaft. Und deshalb, wenn das jetzt, das finde ich auch gerade gut, weil es ja mittlerweile schon ganz vielen Supermärkten so diesen Trend gibt, dass die auf regionale Produkte zurückgreifen. Dass die sagen, okay, wir kaufen zwar viel und auch das ganze TK-Zeug kommt dann von unserer Filiale, Hauptfiliale irgendwo angekarrt. Aber mit dem Bauer um die Ecke haben wir eine Kooperation. Der Salat ist von gestern Abend, so nach dem Motto. Und das ist natürlich eine schöne Entwicklung.
Ja, gibt es denn so einen kleinen Lifehack für den Supermarkt? Weil ich erinnere mich, dass wir beide mal für einen Fernsehdreh Brombeeren gekauft haben. Und da gab es so ein Schälchen, da waren so drei verschiedene Farben. Also die dunklen, die roten, die etwas noch helleren. Und als wir dann unten in die letzte Lage geguckt haben, waren die Dinger ja alle schon verschimmelt. Also oft sieht es ja von außen erstmal super aus. Aber gibt es so einen kleinen Lifehack, wo ich so im Obst- und Gemüseregal drauf achten sollte?
Was ich persönlich selber mache beim Wocheneinkauf, wenn ich auf dem Markt bin, möglichst Obst, Gemüse zu kaufen, was die kürzesten Weg hatte bis zu dir. Das klingt jetzt erstmal ganz komisch, aber meistens steht ja auch das Herkunftsland drunter. Und wenn es geht, solltest du natürlich immer, was wir eigentlich immer propagieren in fast jeder unserer Folgen, saisonal, regional. Also wenn es geht, dass ich etwas Saisonales kaufe, habe ich immer die Wahrscheinlichkeit, dass es ja relativ frisch vom Feld zu mir kommt. Und wenn es regional ist, natürlich dann noch einen kurzen Anfahrtsweg hatte. Und unabhängig davon, bunt essen. Weil jede Farbe liefert andere sekundäre Pflanzenstoffe. Ob es nun rot ist mit Lycopin, orange, Beta-Carotin, dunkelgrün, Folate, violett, Anthocyane. Also darauf würde ich immer achten. Umso kürzer der Weg, umso saisonaler, regionaler, umso besser ist es am Ende. Weil das kannst du eigentlich selten toppen.
Dann schauen wir jetzt mal auf das große Thema Kochen. Und da ist die Frage, ja, was kann Rohkost eigentlich? Also die gilt ja auch als besonders gesund. Ist das denn wirklich so? Oder ja, kann das Kochen doch vielleicht Vorteile haben, die viele, wie ich weiß, auch abstreiten?
Kurze Antwort wäre, Kochen zerstört nicht unbedingt unsere Nährstoffe, es verändert sie. Denn manche Nährstoffe werden durch Hitze tatsächlich reduziert, andere bleiben wirklich nahezu unverändert, gerade bei Mineralien ist das oft der Fall, und einige werden durch das Erhitzen sogar besser verfügbar. Worauf müssen wir jetzt achten? Beim Kochen gehen Vitamine verloren. Wovon hängt das ab? Hauptsächlich von Temperatur, Wasser und Zeit. Also, viele Sachen sind einfach temperaturempfindlich. Wenn ich sehr viel Wasser benutze, wird natürlich auch wasserlösliche Vitamine in dem Moment ausgeschwemmt, also Vitamin C, B-Vitamine und Co. Und natürlich, wenn ich das Ganze totgare, also wenn ich etwas extrem lange gare. Und dann ist es natürlich toll, wenn ich anfange mit Dämpfen oder ähnlichen Geschichten, weil ich da halt weniger Wasser verwende, weniger Nährstoff ausgeschwemmt werden, dann ist das natürlich gut. Und dann könnte man natürlich auf der anderen Schiene denken, gut, ist jetzt Rohkost also automatisch besser, weil dann verliere ich ja nichts von all den Sachen, die ich vorher beim Kochen noch verloren habe. Weil ich natürlich durch hitzebedingt keine Vitaminverluste habe. Ich habe einen maximalen Erhalt von vielen empfindlichen Stoffen. Aber so ganz viel Rohkost. Hast du ja vielleicht schon mal ganz viel Rohkost gegessen, ist ein bisschen schwer im Magen, ne?
Ja, eben. Also es ist gerade so, ich meine, das beste Beispiel ist ja der große Salatteller, den man sich vielleicht abends um 18 Uhr reinschraubt. Dann ist die Nacht nicht ganz so angenehm.
Ja, wo man halt natürlich erstmal denkt, das ist jetzt super gesund, ist ja auch so. Aber gerade bei empfindlichen Menschen oder halt große Mengen rohen Gemüse können natürlich Blähungen verursachen, Verdauung belasten und bei manchen Menschen echt Beschwerden machen, weil diese rohen Pflanzenfasern sind halt einfach sehr schwer für den Körper aufzuschließen. Und durch Kochen wird die Zellstruktur oft wesentlich weicher und das kann die Verträglichkeit auch extrem verbessern, gerade bei Hülsenfrüchten, Kohlarten, Zwiebeln, und dann ist das natürlich schon ein großer Vorteil davon.
Jetzt muss man natürlich nochmal ganz konkret sagen, welche Nährstoffe werden denn durch das Garen besonders gut verfügbar im Körper?
Sagen wir erstmal, die, wer hat ein Problem? Das habe ich ja gerade grob reingebracht über Vitamin C, Folsäure, Vitamin B, weil das sind einfach Sachen, das sind sehr reaktive Moleküle, die verlieren durch Hitze, Wasser und durch langes Kochen einfach ganz viel von ihren Inhaltsstoffen. Was ist stabil? Mineralstoffe sind sehr stabil. Also das heißt zum Beispiel Calcium, Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, die werden durch Hitze nicht großartig zerstört. Die können natürlich ins Kochwasser übergehen, aber die sind eigentlich relativ stabil, die beschweren sich nicht großartig. Aber es gibt natürlich auch die, die besser verfügbar werden. Und das ist zum Beispiel Beta-Carotin. Das ist klassisch bei Karotten, bei Kürbis, bei Süßkartoffeln, Lycopin aus Tomaten oder auch Lutein. Das ist alles, was so in grünem Blattgemüse drin ist. Das ist wirklich besser verfügbar. Deshalb kann man gar nicht pauschal sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern die optimale Strategie ist immer, Die Mischung macht's. Also diese typischen Rohkostler, die den ganzen Tag nur Rohkost essen, ganz ehrlich, das ist keine gute Idee. Und Leute, die alles kochen, ist auch keine gute Idee. Sondern ein sinnvoller Ansatz ist ja die Sachen, also zum Beispiel wie Salate, frisches Obst, das sind halt hitzeempfindliche Sachen, da sollte ich halt drauf achten. Aber Gemüse zum Beispiel zu dünsten für eine bessere Verträglichkeit, Tomatenprodukte gerne zu kochen für mehr Lykopien. Also die Kombi aus verschiedenen Zubereitungsstrategien sorgt halt am Ende für die beste Aufnahme.
Okay, jetzt schauen wir mal auf das Thema frisch, tiefgekühlt oder aus der Dose. Viele greifen aus Zeitgründen zum Tiefkühlgemüse oder auch mal zum Dosenfutter. Wie groß sind denn die Unterschiede zu frischem Gemüse wirklich?
Wie würdest du es denn machen, Thorsten? Was wäre denn deine Reihenfolge bei frisch, bei Tiefkühlgemüse oder Dose?
Also frisch steht natürlich an allererster Stelle und dann käme Tiefkühl, weil ich weiß, dass, obwohl es aus der Tiefkühltruhe kommt, die Nährstoffe ja doch sehr gut erhalten bleiben.
Definitiv.
Und die Ravioli aus der Dose, die würde ich mal ganz nach hinten stellen.
Ja gut, die sind eine ganz eigene Kategorie, würde ich mal sagen. Aber natürlich, grundsätzlich ist frisch eigentlich immer die beste Geschichte. Die Frage ist aber nur, eigentlich, warum diese Einschränkung? Denn die entscheidende Frage ist eigentlich eher, wie viel Zeit ist seit der Ernte vergangen und wie wurde es verarbeitet? Es hängt natürlich auch davon ab, wenn es im Supermarkt liegt, kann es ja auch erst geerntet werden, verpackt werden, transportiert werden, gelagert werden, dann liegt es da vermeintlich frisch, war aber trotzdem 3-4 Tage unterwegs und hat vielleicht schon total viel verloren. Und Tiefkühlgemüse hat einen riesengroßen Vorteil. Es wird ja nach der Ernte super schnell verarbeitet. Das heißt, es wird geerntet, gereinigt, dann wird es teilweise kurz blanchiert und durch dieses Blanchieren, also ganz kurzes Erhitzen, werden die Abbauprozesse sofort gestoppt und dann wird es ja schockgefrostet. Und dann hast du wirklich den Vorteil, dass es manchmal der Fall ist, dass du einen Vorteil hast von einem TK-Gemüse im Vergleich zu einem frischen Gemüse. Vermeintlich frisch, klingt jetzt komisch, aber von eingefroren, vielleicht nur ein paar Stunden bis hin zu, es kam vom Feld bis zu dir über den Supermarkt den Umweg und nicht direkt über den Wochenmarkt oder direkt beim Biohof um die Ecke. Kann das wirklich einen Unterschied machen? Ja, und dritter Punkt natürlich die Dose, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Manchmal hat die aber auch einen zu schlechten Ruf, das muss man auch sagen. Denn Konserven haben natürlich den großen Vorteil, sie machen Lebensmittel extrem lange haltbar. Das heißt, es wird natürlich erst erhitzt, dann wird es luftdicht verschlossen und dadurch werden Mikroorganismen abgetötet. Das Ding hält halt dann einfach Jahre. Der Nachteil ist natürlich die Hitze dabei, brauchen wir nicht drüber reden, weil es schon ein bisschen stärker erhitzt wird. Das heißt, da kann schon einiges verloren gehen. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, sowas wie Tomaten aus der Dose, die sind nicht automatisch immer schlecht, weil die werden oft vollreif geerntet, also wenn noch ganz viele Vitamine drin enthalten sind, dann geht natürlich was durch das Erhitzen verloren, aber das ist dann nicht automatisch immer schlechter.
Aber wir können ja an der Stelle schon mal festhalten, dass Tiefkühlgemüse unter Umständen sogar die bessere Wahl ist als vermeintlich frisches Gemüse. Finde ich ein wichtiges Learning aus dieser Folge.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ganz wichtig vorab, Vielfalt statt Perfektion. Es gibt nicht das eine Superfood. Je abwechslungsreicher du isst, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, mit genügend Vitaminen und Mineralstoffen versorgt zu sein. Tipp Nummer 2. Wir predigen es immer wieder. Saisonal und regional kannst du nicht toppen. Umso kürzer der Weg ist vom Feld in den Mund, umso besser ist es. Nummer 3. Tiefkühlgemüse bitte nicht verteufeln. Das ist echt eine super Alternative. Gerade bei all solchen Geschichten wie Beeren oder ähnliches habe ich eine super schnelle Verfügbarkeit und es hat oft ganz wenig an Nährstoffen verloren. Tipp Nummer 4. Unbedingt unterschiedliche Zubereitungsarten kombinieren. Nicht Rohkost ist die beste Variante und auch nicht alles Kochen ist die beste Variante. Die Mischung macht's, weil es wirklich dann darum geht, möglichst viele Nährstoffe auch im Körper bestmöglich aufzunehmen. Und ein gemeiner Tipp, aber ich bin so frei. Wir Deutschen essen viel zu wenig Gemüse. Und wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dass 10-20% unserer Nährstoffe manchmal verloren gehen über die letzten Jahrzehnte und wir schimpfen darüber, hey, wir Deutschen haben angefangen, in den letzten Jahrzehnten 30-40% weniger Gemüse zu essen. Deshalb, liebe Leute, 5 Portionen am Tag sind einfach ein Muss an Obst und Gemüse.
Wenn wir also wissen, dass Nährstoffgehalte von vielen Faktoren abhängen und unsere Ernährung im Alltag nicht immer perfekt ist, dann stellt sich natürlich die nächste große Frage, welche Mikronährstoffe sollten wir überhaupt gezielt im Blick behalten? Und genau darüber sprechen wir in der nächsten Folge.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.